Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Fußball-Podcasts. Den heutigen Hauptdarsteller, den muss ich eigentlich nicht vorstellen. Ich tue es höflichkeitshalber trotzdem. Er ist eine absolute Salzburger-Legende und auch eine rot-weiß-rote Fußball-Legende. Hat, glaube ich, zumindest auf nationaler und auch auf internationaler Basis ziemlich alles miterlebt, was man so im Fußball erleben kann und einiges darüber hinaus. Ich bin schon sehr gespannt auf seine Schilderungen. Ich freue mich, dass er Zeit für uns gefunden hat. Servus, Otto Konrad.
Grüß dich, servus.
Vielen Dank für deine Zeit. Also, um es einmal kurz zu machen, erlebt hast du einiges in deiner Karriere. Also, ich glaube, uns werden die Themen nicht ausgehen im Verlauf dieses Gesprächs.
Das hängt davon ab, wie lange das Gespräch dauern wird.
Das hängt wiederum von deinen Antworten ab. Die in aller Regel
die werden schon was drinnen
sehr
haben,
pointiert sein. Ich freue mich schon drauf. Beginnen mag ich, wie es sich heute gehört, wenn man sich durch eine Karriere wühlen mag, ganz am Beginn. Und dieser Beginn war ja verhältnismäßig schon wieder relativ spät. Bevor es jetzt zu philosophisch wird, ich will darauf hinaus, dass du deine Kicker-Karriere mit 9 Jahren begonnen hast. Das ist ja ein Alter, in dem der Messi schon sagen, in der U16 gespielt hat oder so.
9 Jahren, ich glaube, das sogar irgendwie
noch später. Also warum dieser Spätstart?
Weil das damals, man muss wirklich jetzt schon von damals sprechen, da ist man zum Fußball oder zum Sport gekommen, wesentlich später wie heute. Heute sagt man, man da lernt einiges Alter eines Kindes, beginnt schon mit 5 Jahren und so weiter. Also die ganzen Phasen, wo das Kind eigentlich mit welcher Sportart auch immer dann wirklich diese Qualitäten nachher auch weiterentwickeln kann, war damals viel später. Es war einfach die Gegebenheit mit dem Verein beim Grazer Sportclub, wo ich begonnen habe. Bin dort einfach einmal hingegangen und dann hat es geheißen so, du darfst einmal mittrainieren und dann ein bisschen später, du darfst sogar einmal mitspielen. Ja, und das war in der U12. Also wenn man heute sagt, weißt du, mit 12 Jahren fängst du erst beim Verein an, aus dir kann nie einer werden.
Und noch dazu warst du damals ja noch nicht Goalie.
Ich war nicht Goalie, weil das war eigentlich überhaupt nicht etwas, was ich angestrebt habe. Ich wollte laufen, ich wollte Tore schießen.
Und also teilweise dann auch gelungen sein soll,
das selbst ist
als
bisschen,
Goalie.
Da haben sie mir ein paar Mal angeschossen. Ja.
Darauf werden wir schon noch zu sprechen
kommen. Das war die Geschichte, also ich bin ja ein Verfechter des polysportiven Spieles oder der Ausbildung. Ich bin ja eigentlich der Fußball, die wenigsten wissen ja, dass ich eigentlich vom Handball gekommen bin. Also ich habe Fußball gespielt und habe dann in Graz bei der Bruckner Schule bin ich in den Leistungskurs Handball gekommen. Ich muss aber sagen, ich war zuerst in der Leichtathletik, also Handball und Leichtathletik gegeben. Zuerst war ich Leichtathletik. Das haben sie nach einem halben Jahr gleich gesagt, also es tut uns leid, der Bub ist einfach zu klein. Ich war ja eher kleinwüchsig, muss ich sagen, also für mein Alter. Und nur der Zufall wollte es, dass sie nachher gesagt haben, ja, wir probieren es. Also mein Vater hat nachher den Trainer für den Handball gebeten, er möge mich einmal anschauen, vielleicht schaffe ich im Tor beim Handball was. Ne? Und das war überhaupt der Riesenzufall, dass ich überhaupt in dieser Schule bleiben durfte. Weil das wäre für mich wirklich eine Katastrophe gewesen, weil Sporthauptschule, das war immer für mich alles.
Warst du ein guter Schüler?
Im Nachhinein muss ich sagen, ja. Aber da hat es auch ganz klare Vorgaben von zu Hause gegeben. Also,
im Nachhinein, das ist jetzt eine interpretationsbedürftige Analyse. Was heißt das konkret?
Das heißt konkret, es hat ja dann auch die Möglichkeit, in eine Mittelschule zu gehen. Aber das habe ich nie angestrebt. Und erst im letzten Jahr war es dann so, dass die Noten so gut waren, dass ich theoretisch in die Mittelschule weitergehen hätte können. Und alles andere war okay, also es hat da nie 5er oder was gegeben. Das ist in der heutigen Zeit, glaube ich, schon ein guter Schüler.
Also du hast quasi in der Schule schon zu null gespielt, kann man sagen. Du hast nichts anbrennen lassen.
Naja, es hat schon Gegenstände gegeben, wo ich die Aussage getroffen habe, genügend kommt von genug. Ja, und genug ist auch ein 1-0-Sieg.
Ja. Allerdings.
Ja. So, und das war der Zufall oder das Glück für mich, dass ich beim Handball weiter in dieser Schule bleiben durfte und dann eigentlich 8 Stunden in der Woche Handballtraining hatte. Wir sind ja mit diesem Schultyp, haben wir in der Steiermark Meisterschaft mitgespielt, zwar immer gegen Mannschaften, die 1 Jahr älter waren oder teilweise 2 Jahre älter waren. Ja, und wir haben da also wirklich sehr, sehr viel gewonnen. Ein Kollege von mir, der Christian Wolf, Der ist ja nachher sogar bis ins Nationalteam Handball gekommen, war dort, ich glaube, sogar über 100 Spiele. Also der war eine relativ große Nummer. Was ich damit sagen will, da habe ich Handballtraining. Tormann ist ein bisschen was anderes wie Fußball. Aber wenn ich heute sage, mein erstes wirkliches Tormann-Training hatte ich mit 17 Jahren bei Sturm Graz dann, wo ich sage, das geht in eine Richtung Tormann-Training, so entspricht das eigentlich den heutigen Ansprüchen unserer Trainingslehre, sagt man, das kann gar nicht funktionieren. Aber ich habe halt vom Handball so viel mitgekriegt für den Fußball. Und da möchte ich zurückkommen, ich habe angefangen am Feld. Dann hat es eine Not am Mann gegeben. Dann habe ich teilweise dreimal am Wochenende gespielt. In der 15er, in der 17er und in der 20er. In der 15er, das war Leistungszentrum damals. Aber jetzt dann nur in dem Bewerb, wo das Leistungszentrum gespielt hat. Also ich war nie in einem Leistungszentrum. Ich war nie in einem Jugendnationalteam, Fußball. 15er im Tor, 17er draußen und U20er auch draußen. Und das ist halt so der Hingang. Also Fußball war für mich damals schon sehr, sehr viel. Sport war sehr viel für mich. Polysportive Ausbildung, sage ich mal.
Allerdings. Also mir war schon bewusst, dass der gute Mann sehr eloquent ist, dass es aber in dieser Intensität vonstatten gehen wird, noch bevor wir überhaupt in der Profikarriere angelangt sind. Damit bin ich jetzt auch ein bisschen überfordert. Aber machen wir so Step by Step sozusagen die nächsten Schritte hin in dein Profileben. Sturm Graz, du hast ja dieses Schlagwort schon vorweggenommen. Warum und vor allem wie ist dieser Wechsel vonstatten gegangen?
Auch eine lange Geschichte. Also ich war schon nicht ganz unauffällig. Man muss wissen, der Grazer Sportclubplatz ist Luftlinie 500 Meter vom Sturmplatz entfernt. Also dort, wo immer die Mannschaften trainiert haben. Damals wurde ja zu dem Zeitpunkt keine... es hat schon Spiele gegeben von Sturm dort. Aber ich war... Und genau in der Mitte bin ich aufgewachsen. Also ich habe beim Grazer Sportclub angefangen und meine Freunde und alle, die waren halt sehr viel am Sturmplatz und da habe ich beim Training zugeschaut. Und es wurde dann schon im Nachwuchs, ja, den Otto, der ist nicht so schlecht im Tor, den können wir brauchen. Aber als Sturm war damals so überlegen, die haben wirklich in dieser Liga, in der U12, 15, 17 hat es das gegeben, die haben alles weggeschossen. Also wenn ich dort im Tor gewesen wäre, da sind Spiele alle über mit 10 Toren Unterschied ausgegangen. Ne? Und der Grund, warum ich dann eigentlich von Grazer Sportclub zu Sturm gegangen bin, mein Vater war ja Sektionsleiter bei Sturm Graz, beim Grazer Sportclub. Und der hat dann überraschenderweise seinen Job aufgegeben, hat gesagt, nein, es geht sich nicht mehr aus, er legt das zurück. Und dann bin ich hin zu ihm, bildlich weiß ich ganz genau noch, sage ich, Papa, ich möchte so gern, da war ich 17 Jahre alt, Papa, ich möchte so gern zu Sturm gehen, ob er da was machen kann. Und er hat gesagt, ich habe damit nichts mehr zu tun, das musst du mit dem Nachfolger ausmachen. Also auch die Ehrlichkeit, dass mein Vater theoretisch den Stempel machen hat können und sagen, so, jetzt ist er bei Sturm, mein Bub. Selbst da so ehrlich war, dass er, das tut er nicht, das müssen die Nächsten verhandeln. Waren sehr Verhandlungen und für zwei Spieler in dieser Jugendklasse und für 20.000 Schilling. Ja, bin ich dann zu Sturm Graz gekommen.
Ordentliches Gerstl, würde man heutzutage. Und du hast ja gleichzeitig, obwohl du Profi warst, deine Karriere sozusagen als Pandagist vorangetrieben.
Das
Multitalent Otto Konrad hat sich damals schon so entwickelt.
Das war damals wirklich so eine Geschichte, die habe ich von der Schule mitgekriegt. Da hat es immer geheißen, solange die Schule passt, das war aber jetzt nicht Einsatzwahrer, sondern solange ich dort keine Probleme her, kannst du sportlich tun, was du willst. Du kannst auf die Wiesn Fußball spielen gehen, du brauchst nicht da sein, aber in der Schule muss alles passen. Und so ähnlich habe ich das dann auch in meinem Leben durchgezogen, dass ich gesagt habe, okay, ich wollte mich immer weiterbilden. Also ich habe 1991, kurz bevor ich nach Salzburg gegangen bin, habe ich meinen Meisterbrief auch für das Bandagistenhandwerk abgelegt.
Dabei sagt man doch, der Beruf des Profifußballers ist so in Anspruch nehmend und so fort.
Naja,
und da bleibt gar keine Zeit für ihn.
Sagen wir so, die
kann man ja regenerieren und Co., weil das ja alles dazugehört.
Ja, regenerieren und ein Buch lesen oder ein bisschen was lernen ist nicht so schlecht,
wenn man da oben. Nicht.
Ich glaube, also die Das ist schon das nächste Thema in Wahrheit, dass ich sage, okay,
viel zu viel Themen.
Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Spieler entwickeln, so schadet es nicht, wenn der eine gewisse Grundintelligenz hat. Das ist mit Neuromedizinern habe ich über das Thema geredet. Da sagt du, wie kann ich einen Spieler weiterentwickeln, der einfach in der Lage ist, mehr Reize zur gleichen Zeit aufzunehmen? Das ist ja, spielt ja alles bei uns Hören, Sehen mit. Und das wird ja alles in der Schaltzentrale dann umgesetzt. Und dann kommen wir in Dinge hinein, dass er sagt, ja, du musst einfach zum Beispiel jetzt Bewegungen lernen, wir brauchen unseren Kopf dazu. Gewisse Dinge lernen, wurscht, Bücher lesen, obwohl ich sage, ich bin kein Freund von Bücherlesen gewesen, aber ich habe das anderwertig dann gemacht. Das Thema mentales Training oder sich einfach nur mal in Ruhe zu versetzen, sich vorzubereiten auf etwas, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort, also geistig am richtigen Ort sich zu befinden. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Daumen schon, ich glaube, ich war sicherlich der Erste, der sich mit tiefen Entspannungen auseinandergesetzt hat. Und eins muss ich ja sagen, ich habe das immer so gesehen zwischen dem Sport, der schon intensiv war, natürlich die Regeneration, es gibt ja eine physische und eine geistige Regeneration, wie wir wissen. Und ich habe halt in der physischen Regeneration einfach Dinge gemacht, da habe ich mich halt abgelenkt mit meinem Job. Dann bin ich halt wieder in die Firma. Bei mir war es so, ich bin um 6:30 in die Firma rein, aber Glück gehabt, dass ich so ein Unternehmen gehabt habe, wo ich mir das einteilen habe können. Ich bin um 9 Uhr bin ich weggefahren, um 10 Uhr habe ich trainiert und um 12:30 war ich wieder in der Firma. Und zweimal in der Woche war ich nachher bis 4 Uhr, weil da bin ich wieder zum Training gegangen. Also der Tag war ausgefüllt.
Ich kann mir vorstellen. Und bei Sturm Graz hat Otto Konrad dann mit gleich mehreren namhaften Trainern zu tun bekommen, unter anderem mit einem, von dem ich dich jetzt um etwas bitte, oder bezogen auf den ich dich jetzt um etwas bitte. Das ist die einzige Bitte. Ja. Ansonsten ist natürlich selbst überlassen, wie du antwortest und in welcher Form du antwortest, aber das sei vielleicht kurz erklärt. Otto Konrad ist ein begnadeter Imitator und Parodeur von Otto Baric. Also einigen wir uns bitte auf folgende Regel. Du darfst den Joker ziehen, wann du willst, aber bitte irgendwann im Verlauf des Gesprächs. bitte auch gerne gleich. Also was würde Otto Baric denn antworten, wenn man ihn Frage oder fragen würde, das war jetzt glaube ich nicht grammatikalisch ganz korrekt, aber einigermaßen.
Wissen Sie, meine grammatikalische Deutsch ist auch nicht beste. Aber müssen wir Sachen auf Punkt bringen und da habe ich Rezept dafür. Glauben Sie mir.
Also Beweis erbracht, der gute Mann hat es immer noch drauf. Wie war deine erste Berührung mit Otto Baric?
Naja, Otto Baric war ja eigentlich erst in der letzten Phase bei Sturm Graz. Davor hat es,
Starek, Stessel,
da hat es einige gegeben.
Einige Kapazun
davon. Also ich glaube, da haben wir sicherlich den Rekord innerhalb von kürzester Zeit aufgestellt, was jetzt der Trainer, ich weiß es jetzt gar nicht, ich glaube innerhalb von 3 Jahren habe ich 7 Trainer oder was gehabt.
Warum dann, eigentlich? War das so eine untrainierbare Mannschaft?
Nein, das hat auch damit zu tun gehabt, dass die Anforderungen oder die Erwartungen an die Mannschaft aufgrund will ich jetzt gar nicht sagen, die Anforderungen an die Mannschaft, die Erwartungen waren viel höher, wie das als ein Potenzial tatsächlich da war. Die Zeit kam, ich meine, das ist heute nicht anders, aber es war insofern eine stürmische Zeit. Da sind wieder Präsidenten gekommen, die glaubt haben, ja, sie müssen wieder investieren. Ich will jetzt ja gar keine Namen nennen.
Darfst du ruhig.
Ja, weil da,
aber ist ja egal.
Da sind Spieler gekommen wie Walter Schachner, Jürgen Werner, Zellhofer. Und da hat man Erwartungen gehabt und gleich auf einmal war man in der mittleren Playoff zum Beispiel unten. Ne? Also das ist immer so hin und her gewesen. Und ich weiß gar nicht, das werde ich jetzt öfter nochmal sagen, die damalige Zeit kann man mit heute wirklich nur sehr, sehr bedingt vergleichen. Aber es war einfach eine prägende Zeit, eine schöne Zeit und wir haben trotzdem, trotz der ganzen Querelen, heute schaut man da natürlich ganz anders drauf, eine lebenswerte Zeit.
Warst du damals eigentlich Zeuge der berühmten Starek'schen Direktive, die angeblich so gelautet hat, wenn du schon nicht kicken kannst, dann haut es wenigstens eine? War das bei Sturm?
Das war nicht bei Sturm.
Also
das war im GRK. Nein, die Stadik-Geschichte.
Also du hast das nicht live miterlebt?
Nein, das war, glaube ich, das war nicht bei uns. Bei uns war diese Geschichte, wo der Stadik-Ustl auch in den, ich sage unter Anführungszeichen, mit dem Präsidenten nicht zusammengekommen ist. Wir, glaube ich, sogar in der Anfang der Meisterschaft recht gut unterwegs waren und dann verlieren wir gegen die Admira, hauen sie den Trainer aus. Und dann hat es ja den Mannschaftsboykott gegeben. Ich war relativ jung noch damals, aber der Heinz Donhofer als Kapitän und ich, als ich halt den Schädel hin, haben gesagt, wenn der Stadik als Trainer nicht zum Training kommt, gehen wir nicht zum Training hinaus. Die haben schon einen neuen Trainer gehabt. Der hat in Messendorf im Sekretariat darauf gewartet, dass er uns trainieren darf. Und wir sind nicht rausgegangen. Ne? Also Murz drum. Theater war das damals noch. Und das war ja nachher der Anlass, dass wir den Stachek wieder zurückgeholt haben. Ne?
Also turbulente Zeiten, ja, schon in der jungen Profikarriere des Otto Konrad. Ich kann Ihnen aber versprechen, jetzt wird es nicht weniger turbulent. Denn jetzt switchen wir schön langsam hinüber nach Salzburg. Und auch dieser Wechsel ist ja einigermaßen abenteuerlich vonstatten gegangen. Unter anderem, das Schlagwort schmeiße ich dir jetzt einfach so hin, soll rund um diesen Wechsel das Schlagwort Hurengeschäft gefallen sein.
Auch der Wechsel von Sturm nach Salzburg war eine eigene Geschichte. Ausgegangen ist es eigentlich davon, dass ich bei Sturm Graz keinen weiteren Vertrag bekommen habe. Wir sind einfach nicht zusammengekommen. Das hat insofern damals noch, heute kann man drüber reden, ich habe schon eine Firma gehabt und habe dann gesagt, also ich kann mir es nicht leisten, dass ich da jetzt irgendwelche Schwarzgelder oder sonst irgendetwas annehme. Heute kann man drüber reden. Und habe dann verlangt in meinem Vertrag, dass das Geld, so wie es ist gehört, so wie es heute überwiegend läuft, Lohnzettel, ganz normales Angestellter. Und das haben sie zuerst unterschrieben und dann habe ich gesagt, na Moment mal, Herrschaften, das...
Lässt einmal, was da drinnen steht.
Und das ist dann auch geprüft worden und so weiter. Das hat die Verträge wohl ich selber gemacht. Ja. Und dann bin ich auf einmal doppelt so teuer gewesen, wie es ursprünglich im Budget drinnen gehabt haben. Ne. Und dann haben sie gesagt, na, das können wir uns nicht mehr leisten, was ja legitim war, muss ich sagen. Aber unter den Voraussetzungen können wir die nicht mehr. Und sie haben mir gar kein neues Angebot gemacht. Also ein wirklich vernünftiges, weil ich war damals schon ein Stammspieler. Dann werde ich nie vergessen, dann habe ich gerade meine Frau geheiratet an dem Tag. Da war nachher der Kurt Demm und der Sigurd Christensen. Mussten wir an dem Tag, wo die Abendausgabe der kleinen Zeitung gekommen ist, entnehmen, dass wir drei mit Trainingsstart Montag, also drei Tage danach, nicht mehr mittrainieren dürfen, weil wir vom Verein freigestellt sind, weil wir keinen neuen Vertrag unterschreiben.
Schönes Hochzeitsgeschenk.
So, das war tatsächlich. Der Kurtl Demm und der Sigurd Christensen waren ja bei mir auf der Hochzeit auch. Ne? Das war natürlich ein bisschen ein Hochzeitscrasher.
Ich habe das eine oder andere Achtel mehr genommen.
Auf Nein, das war schon so eine eigene Geschichte. Und dann habe ich mir gedacht, so was tust du jetzt? Ne? Es hat schon Gespräche gegeben, also Gespräche oder die Zeitungen haben geschrieben, ja Salzburg, dann war ja diese Geschichte, dieses unglückliche 2:1 in Wien draußen.
Praterstadion. Obwohl Salzburg den Meistertitel quasi schon
dann
fix hatte, vermeintlich.
Ja, und dann war es ja so, dass ich damals den Christian Flick auch gebeten habe, einmal vorzufüllen. Und der hat gesagt, ja, das Interesse ist da, aber das ist nicht so einfach. Baric, Wiebach war ja damals noch, der möchte die Schuhe haben, jetzt kommt der Baric. Und ja, und ich habe nachher nichts anderes gemacht, als ich gesagt habe, so, ich habe mir das Spiel gegen die Austria angeschaut. Einfach bin ich in Wien rausgefahren, was ich normal nie tue.
Keine glückliche Partie von Ils Anker damals.
Ja, aber das ist, was geht es im Leben? Zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Es ist überall, es ist in der Wirtschaft, es ist privat und es ist auch im Sport so. Und dann habe ich mal mit Freunden ausgemacht, wisst ihr was, heute spielt Salzburg in Seekirchen ein Intertoto-Spiel. Fahren wir nur aus, schauen wir uns das an. Aber da gibt es keine, da hat es nur Interesse gegeben. Ja? Dann bin ich da rausgefahren und dann habe ich den Otto Baric getroffen. Ja? Und der Otto Baric hat mich daran angesprochen, da, dort draußen, und sagt, ja, weißt du, muss ich, haben wir. Ja? Dann sagt er, er meldet sich bei mir, oder der Quenberger wird sich melden bei mir, und das war eigentlich schon alles. Und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Dann war ich bei einem Gespräch draußen, dann hat mich der Quenberger eingeladen, habe ich mir das angehört, und dann waren wir eigentlich schon relativ weit. Nur das Problem war, dass ich zwar keinen Vertrag mehr gehabt habe, hat es das Bosman-Urteil noch nicht gegeben, aber es war so, dass der Verein Salzburg 1,5 Millionen, Sturm 1,5 Millionen Schilling verlangt hat. Und dort und in Salzburg war der Herbert Ilsanker und der Peter Burgstaller, der keinen Vertrag hatte. Ich dann eigentlich in Graz und gewartet habe, dass jetzt irgendwann einmal ein Anruf kommt und sagt, so, jetzt kommst du wieder aus, jetzt machen wir das Ganze fertig. Und dann ließ ich, dass der Rudi Quenberger den Peter Burgstaller verpflichtet hat. Und dann bin ich noch einmal rausgefahren, ja, fast aufs Ei. Nein, dann habe ich ihn angerufen, sowas angerufen. Und dann hat der Quenberger gesagt, ich weiß ja, damals war er fürchterlich angefressen, logischerweise. Heute sage ich, ist Teil des Geschäftes, ja. Es ist ein Geben und Nehmen. Und
also Quenberger hat dann das legendäre Zitat.
Und der Grodi hat nachher zu mir gesagt, Herr Konrad, ich muss Ihnen sagen, ich sage Ihnen eins, der Fußball ist ein Hurensgeschäft. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Jetzt ist er nicht böse, aber er hat gesagt, es tut mir eigentlich leid, aber mit einem Wechsel wird nichts. Das habe ich nachher den Dr. Christian Flick gesagt, der hat das noch mit dem Baric gesagt, und der Baric hat dann gesagt, das kann es nicht sein. Und da muss man, da breche ich jetzt eine Lanze für den Otto Baric, habe sie lange Zeit nicht geglaubt, ist immer so als Märchen abgetan. Der hat dann tatsächlich zum Quenberger gesagt, ich will diese Otto.
Und hat, wahrscheinlich hat er gesagt, will ich diese Otto.
Wissen Sie, ich will diese Otto, weil. Dann war es halt so, dass der Quenberger gesagt hat, Budget ist ausgereizt. Die Salzburg damals, sie wollten, haben sehr viel investiert, aber halt wieder nicht Meister wurden, jetzt haben sie wieder investieren müssen. Und wenn das Jahr dann in die Hosen gegangen wäre, das war nachher wirklich eine hakelige Geschichte. Also das, was er sagt, ich habe mich für was entschieden und ich mache jetzt keinen weiteren Akrobatsakt, finde ich total okay, vernünftig, von Quenberger Seiten her. Dass der Baric sagt, na, brauche ich diese Qualität und ich zahle die erste Rate. Also ich gebe ihm das Geld. Er hat es eh wieder zurückgekriegt. Oh, aber das war das Entscheidende, dass, also da hat mich noch wirklich der Baric nach Salzburg geholt. Ich glaube, das ist eher eine unübliche Art und Weise, wie man einen Transfer
abwickelt. Heutzutage erst recht. Womit wir schon wieder beim Thema, die Zeiten sind nicht miteinander vergleichbar, sind. Denn der junge Otto Baric auch, aber der Otto Konrad landet also bei Salzburg. Wir sprechen da von Anfang der 90er. Es ist noch keine Rede von den großen Erfolgen auf internationaler Ebene, die sich bald einstellen sollten. Die Euphorie, hört man, war aber trotzdem damals schon sehr ausgeprägt in der Fußballstadt Salzburg, wenngleich, und darauf will ich jetzt eigentlich hinaus, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen mit dem Maß der Euphorie nicht Schritt halten konnten. Der Harry Weber sagt, wir haben trainiert auf einer Wiese, da sind die alten Damen am Vormittag mit dem Hund Eiserln gegangen.
Ganz spitz.
War das so?
Das kann man, ob das jetzt bei Sturm war. Da hat es kein Trainingszentrum gegeben, da sind wir wirklich auf Wiesen gegangen. Und in Salzburg war es ja so, da hat es ja auch in dem Sinne Rief noch nicht gegeben. Da sind wir wirklich zum Training gekommen und wir haben, vor dem Training haben wir nicht gewusst, wohin dass wir trainieren gehen. Ne? Wo ist gerade, ich sage wirklich, es klingt nicht falsch, aber es ist nicht falsch, wenn ich sage, wir haben geschaut, wo ein Wiesen frei ist. Wenn es gerade nicht im Stadion möglich war. Ne? Und da haben wir halt noch auf Hartplätze oder Kunstrasen. Der Kunstrasen von damals war ein Fützteppich mit einem Quarzsand drauf. So haben wir trainiert. Vor allem in der Winterzeit. Das war ja ganz, ganz katastrophal. Ne? Zeit hat sich geändert.
Allerdings. Also dann nähern wir uns eh schon mit Hochgeschwindigkeit hin in ein Jahr, über das man bezogen auf Otto Konrad wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge machen könnte. Nämlich über das Jahr der Otto. Nickt schon, weiß natürlich, was kommt, 1994. Da ist so viel passiert, wie andere Fußballer wahrscheinlich in einer ganzen Karriere nicht erleben. Wo magst du denn beginnen? Eigentlich, wenn ich da das Schlagwort 94 hinschmeiße, kann ich mir jetzt eigentlich zurücklehnen und was gemütlich machen.
Weil da könnte man über...
Sprechen Sie!
Na, da müsste man eigentlich damit beginnen, was eigentlich einer der größten Enttäuschungen auch für mich persönlich war. Und das war eine Niederlage, zwei oder drei Runden vor Schluss gegen Rapid. Wo wir eigentlich schon, also in der Saison 92-93.
Das war ja dann wieder so ein dramatisches Finale zwischen Salzburg und der Wiener Austria. Das ist ja wieder punktegleich die
Austria. Genau, und wir haben aber davor in Wien 1-0 verloren. Da hat der Peter Ristic unglücklich den Ball verloren auf der Mittelauflage, kurz vor Schluss. Der eine Punkt hätte uns ja gereicht. Und ich weiß nicht, war es der Didi, der Kübauer, der das nachher, der Ball, schöner Schuss, aufgesessen, lange Eck, Tor, 1-0 verloren. Und da war eigentlich für uns auch nachher die Meisterschaft gegessen, muss man sagen. Weil wir haben zwar nachher noch eine Runde gehabt und Austria hat gewonnen und wir haben gewonnen, aber wir waren halt einfach hinten. Und mit dem anderen Punkt waren wir dann eigentlich vorn gewesen. Und waren bitter enttäuscht, dass wir nur in den UEFA Cup gekommen sind. Als Zweiter. Und was UEFA Cup dann im kommenden Jahr darauf aus Salzburg gemacht hat, das ist ein eigenes
Thema. Das war sensationell. Ja. Und da muss ich jetzt auch als Interviewer aufpassen, dass ich die richtigen Häppchen herauspicke, damit wir nicht zu sehr in die Länge ziehen. Aber wahrscheinlich müssen wir, bevor wir dann Otto Konrad zum Elfmeterhelden machen, auch noch über das Spiel gegen Sporting Lissabon. Aber ich interpretiere in deiner Körpersprache, dass du vorher noch was loswerden
willst. Dann würde ich sagen, dass ich mal so einen kurzen Zeitfilm
bitte,
ganz
gerne.
Kurz zu jedem einzelnen Spiel. Du bist da muss man wissen. Quenberger hat wieder investiert, hat wieder Spieler geholt und das Budget war ja schon wirklich am Anschlag. Und wir haben erste Runde Dunajs Castreda. Das war eigentlich ausgeglichen. Wir sind aufgestiegen, wir haben zu Hause 2-0 gewonnen, aber in Streda habe ich Elfmeter gehalten, die sind zwei oder dreimal dann auf mich zugerannt und wir haben nachher die Partie noch gedreht und auch noch 2-1 gewonnen, aber das war auf Messerschneide ohne Ende. Riesenglück, dass wir weitergekommen sind. Oder sagen wir so, wir sind zu Recht weitergekommen, Riesenglück haben wir woanders gehabt. Zweites Spiel, Royal Antwerpen. Royal Antwerpen, zwei Jahre davor im Europacup-Finale, der Cupsieger gestanden, mit Lehnhoff, also wirklich eine super Mannschaft, auch in der Meisterschaft gut drauf. Wir spielen zu Hause, 1-0 gewonnen, Jurcevic und auswärts. Es gibt zwei Spiele in meiner Karriere, wo ich sage, das waren meine besten Leistungen. Das eine war Royal Antwerpen auswärts und das zweite war dann Sporting Lissabon kurz darauf. Wir waren gegen Antwerpen auch schwer unter Druck, haben kein Tor gekriegt, Feiersinger mit seinem Tanz im 16er 1-0 gewonnen. Und das war eigentlich so, Quenberger hat es auch gesagt, eine Rettung für uns, dass der Verein wirtschaftlich weiter bestehen kann. Weil wir wieder ein Spiel gehabt haben. Ne? Und dann ist ja das legendäre Sporting Lissabon-Spiel gekommen. Da haben wir in Lissabon, also die Mannschaft damals, die waren ja bis auf den Tormann absolut top besetzt. Luis Figo, Katete, Cherbakov. Mir fallen gar nicht mehr ein. Also es war wirklich eine Top-Mannschaft. Und das war in Lissabon 20 Minuten, haben wir halbwegs mithalten können. Dann sind wir, glaube ich, nicht mehr aus dem eigenen 16 rausgekommen. 2-0 verloren und wie gesagt, dort habe ich wahrscheinlich meine beste Partie jemals für Salzburg gespielt. Haben sie mir ein paar Mal angeschossen, auch, das kommt auch noch dazu.
Ja, es gibt Situationen. Richtige Zeit am richtigen Ort
gewesen. Das ist dein Motto. Ja. Und da werde ich nie vergessen, da mussten wir zum Interview mit dem Quenberger, also über den ganzen Platz gehen, zum OF-Interview. Und dann sage ich zum Rudi, der Rudi, das war Truppen, die sind unglaublich. Aber mit 2-0 können wir es den Leuten noch verkaufen, dass wir daheim eine Chance haben, damit wir ein volles Stadion haben. Das volle Stadion war damals ja noch mal 8.000 Leute oder was, was rein haben dürfen. Ne? Und sagt er, ja, Freilich, das ist unglaublich. So, Geschichte brauche ich auch nicht erzählen. Das, diese 93, also Dezember 93, wie wir da 3-0 gegen die gewinnen haben können, eigene Geschichte, aber wir sind weitergekommen. Ja, dann ist Frankfurt gekommen mit der ganzen Diskussion, wir spielen in Wien, wo ich zuerst auch gesagt habe, ein Wahnsinn, jetzt hätten wir eine super Mannschaft in Salzburg, war die Stadioninfrastruktur, das hat nicht passt.
Richtig. Schmuckaffäre von Otto Baric.
Ja, dann daraufhin, das ist ja eigentlich schon fast verschwommen, Karlsruhe, dem eine Runde davor, Valencia.
Karlsruhe war Halbfinale.
Das war Halbfinale, ja. 7-0 Valencia aus dem Stadion geschossen mit dem Euro Edgar. Naja, bis dann ist das Finale gekommen.
Oliver Kahn, unbekannter ist damals im Tor gestanden. Ja. Also das müssen wir, wie gesagt, natürlich zur Affäre Otto Konrad als Elfmeterheld in Frankfurt zu sprechen kommen. Ich weiß ja gar nicht, welche Frage dir zu diesem Thema oder zu diesem Coup, der dir da gelungen ist, noch nicht gestellt wurde. Vielleicht ist dir diejenige noch nicht gestellt worden. Hast du dich je bei Robert Seger entschuldigt, dass er deinetwegen eine Stimmbandüberdehnung erlitten hat? Hat er sich davon jemals erholt?
Ich habe den Robert jetzt, glaube ich, vor 2 Monaten wieder mal getroffen.
Geht's ihm gut?
Es geht ihm gut, ja.
Auch stimmlich?
Ja,
nein. Das also, ist, da hat er sich schon ziemlich überschlagen damals.
Also, das, wenn man nein, es ist schon ein halbes Jahr, glaube ich, jetzt. Er war ja ein Sturm- und ein Salzburg-Fan.
Hat man gar nicht gemerkt bei seinen Moderationen.
Also, muss man sagen, der trotzdem sehr objektiv. Einer aus der alten Garde, muss man noch sagen. Und der ist halt, der hat halt wirklich mitgelebt, wo man wirklich das Gefühl hat, dem liegt was dran, ne? So, aber jetzt so zu dieser Elfmetergeschichte muss man schon auch dazu sagen, ich meine, wie es da dazu geführt hat, nicht das Elfmeterschießen selber, dass wir überhaupt ins Elfmeterschießen gekommen sind.
Weil, da, vielleicht darf ich das noch erwähnen, das war jetzt auch keine schlechte Mannschaft, Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das war die goldene Generation mit Scardino, Jeboa, Okocha.
Richtig, ja, Uli Stein im Tor und dann geht es auch
noch weiter. Uwe Bein und solche Kapazunder.
Ich muss sagen, die ganze UEFA-Cup-Zeit, wir hatten, warum das nachher sich so entwickelt hat, wir waren ja überall bis vielleicht Unai Castreda, die erste Runde, krasse Außenseiter. Die krassen Außenseiter, so nach dem Motto, ja, jetzt ist aber vorbei. Und jetzt haben sie keine Chance mehr. Ne? Und wir, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben auch so gelebt danach. Wir haben gedacht, okay, jetzt feiern wir noch. Aber schon immer mit dem Fokus, das eine machen wir noch, so gut wir es können. Da haben wir alles rein, da bereiten wir uns auch vor und dann gehen wir feiern.
Feier hat ein halbes Jahr gedauert. Auch darüber, glaube ich, kann man eigene Podcast-Stories machen über die Feiergewohnheiten der damaligen Salzburg-Stars.
Da hat gestern der ÖSV-Präsident eine gute Aussage getroffen, warum es jetzt beim ÖSV seiner Meinung nach nicht so läuft, ist er gefragt worden. Und dann sagt er, ich glaube, wir trainieren zu viel. Gestern gesagt. Also
muss man sich erlauben können.
Ja, aber das ganz ehrlich, wenn ich das, was wir damals gemacht haben, jetzt, man muss aufpassen mit dem Vergleich, logischerweise, aber das, was heute wir verlangen, jetzt kann ich ja als Trainer reden, oder glauben, verlangen zu müssen, und die Kreativität nicht mehr richtig laufen lassen, ich glaube, das ist ein Mittelding. Aber jetzt kommen wir.
So das Mario Basler-Argument, dem er immer vorgeworfen hat, ja, wenn du gescheit trainiert hättest, wärst du viel weitergekommen. Der argumentiert dann immer dagegen, aber ich weiß nicht, ob mir dann nicht die Lockerheit abhanden gekommen wäre.
So ist es.
Und ob ich dann überhaupt so weit gekommen wäre.
Jetzt kommen wir vom
100%. Egal, wir sind eigentlich bei Frankfurt und dabei dich zum Elfmeterhelden
zu krönen. Wir haben 2-1 in Wien gewonnen. 25 Minuten, Adner Peter wurde ausgeschlossen. Kurz darauf haben wir, glaube ich, nachher das 1-0 gekriegt und dann war es eigentlich gegessen, das Thema. Weil irgendwann, das war nur eine Frage der Zeit, dass der das zweite schießen und wir haben ja Ausfälle gehabt, wir waren ja schon...
Ich glaube, Harry Weber selbst hat damals gefehlt.
Ja, da waren Kurt einige...
Gaga, Libero.
Ja, so in die Richtung. Also wir waren ja wirklich schon am Limit, was auch die Personaldecke anlangt, weil wir haben ja dort extrem viele Spiele gehabt und ja... Und dann schafft man es in die Verlängerung. Und dann schafft man die Verlängerung auch noch und dann werde ich nie vergessen, dann gehe ich halt Richtung Outline und der Heimer kommt her, wir gratulieren uns zu etwas, wo wir sagen, dass wir das. Ich habe zu einem gesagt, du, wurscht, wie das Elfmeterschießen jetzt ausgeht. Es war grandios. Es war, ich habe gesagt, wir können so stolz sein auf das, wurscht, wie das Elfmeterschießen jetzt ausgeht. Ne? So, und dann gibt es ja so ein bisschen, wirklich ein bisschen einen Filmriss dazu, wo ich sage, okay, bis zum Elfmeterschießen selber hin. Und dann sind die Spieler ausgewählt worden und ich bin halt nachher schon dort vor das Tor gegangen. Ne? Und dann liegt der Ball dort halt. Schiedsrichter war noch, der hat gewartet, bis die Spieler kommen. Legt man den Ball halt dort auf. Ne? Hetzhalber, da waren noch keine Spieler zum Schießen. Und gehe halt hin und würde den Ball so ins rechte Kreuzig aufschlänzen. Ne? Schieß 1,5 Meter drüber. Ne?
Und da die Generalprobe.
Also vom RTL, der das übertragen hat, gesagt, Mensch, der Notar Konrad, sollten Sie keinen Elfmeter schießen lassen, der trifft ja die leere Bude nicht. Tatsache, habe ich heute sogar noch Video. Und dann ist zum Elfmeterschießen gekommen. Ich muss sagen, ich habe damals schon eine extrem hohe Quote gehabt, Elfmeter. Ich glaube, ich habe mein ganzes Leben ein einziges Elfmeterschießen nur verloren. Und das war dann seinerzeit noch im Cup mit Donowitz, da gegen die Austria. Aber sonst hat das immer super funktioniert. Ja, dann ist zum Elfmeterschießen gekommen und habe dort halt nachher zwei gehalten. Und wie ich den zweiten gehalten habe, das war der fünfte Elfmeter, jetzt muss ich überlegen, nein, das war nachher so, einen gehalten, fünf Schüsse, einen haben wir gehalten, einen haben wir verschossen und dann ist der sechste Schütze gekommen. Da war ein bisschen eine Pause, ne? Weil die ausgelostet oder gesagt haben, wer schießt das nächste. Und dann ist der Gardini gekommen und ich halte den, im sechsten. Und ich sehe heute noch, wie der Ball auf mich zukommt, macht den halt jetzt. Abgewehrt, dann ausgerollt und währenddessen denke ich mir, das darf jetzt nicht wahr sein, wenn wir den nächsten reinhauen, sind wir weiter. Das gibt's ja nicht. Wir brauchen den nächsten nur reinhauen. Genau der innere Dialog, genau das habe ich mir gesagt. Und dann sagen wir, wieso wir? Den haust du jetzt rein. Bin dann aufgestanden, zwei, drei Schritte noch gegangen und dann sehe ich, wie der Winkelhofer Thomas runterkommt. Und dann bin ich rausgegangen und habe gesagt, Thomas, das mache ich. Und
der Thomas, also Winkelhofer war schon bestimmt als Schütze?
Nein, der hat den Ball schon am Fuß gehabt. Also der Ball ist irgendwann am 20er draußen gelegen und der Thomas hat den Ball schon in der Hand gehabt und ich bin hingegangen, Thomas, das mache ich jetzt. Der Ball hat so, und okay. Und das war die wirkliche Story. Und dann bin ich hingegangen und für mich war es kein Thema, dass da irgendwas passieren kann.
Wobei du nachher im Interview schon gesagt hast, also ich habe es gerade noch irgendwie zusammengebracht, dass ich ihm in die andere Ecke bringe, den Ball.
Was ich mir vorgenommen habe, du schierst jetzt links unten scharf, also nicht so komisch da übers Kreuz drüber, einfach scharf, renn dort an und irgendwie siege ich nachher noch, dass der Stein genau in die Ecken umgeht. Und kurzer Schreck und ich habe nicht dort hingeschossen, sondern Kerzen gerade ins Tor. Das war halt intuitiv, irgendwas habe ich dann anders gemacht. Ich habe in die Erden gehauen und dann die Zeit, wie der Ball geflogen ist, bis sie hinten das Netz gebauscht hat, im Nachhinein unendlich lang. Aber wie das Netz dann hochgegangen ist, da bin ich weg und dann ist Sendepause gewesen. Also dann ist einfach was zusammengebrochen, dann war ich emotional, also die Nerven komplett weggelassen.
Das kann ich mir vorstellen.
Aber es war schön.
Was hat denn diese Geschichte mit der Kultfigur Otto Konrad gemacht? Wenn wir jetzt vielleicht ganz kurz das Thema Euphorie um diese Salzburger Mannschaft abhandeln wollen, bevor wir dann natürlich auch noch weiter im Jahr 94 kommen müssen, weil da hat sich ja noch einiges getan und auch danach.
Naja.
Also vielleicht darf ich dir als Rutsche oder als Steilpass mit auf deine verbale Reise geben, dass Heimo Pfeifenberger, der auch schon einmal Hauptdarsteller dieser Serie war, sich eben hier bei so einer Aufzeichnung an eine Autogrammstunde in einer Diskothek erinnert hat.
Triebwerk, sag ich.
Wo angeblich Fensterscheiben zerbrochen sind und ihr flüchten habt müssen.
Das war in einer Diskothek und in einem Möbelhaus, wo so viele Leute waren und die natürlich nicht damit gerechnet haben, dass da waren wirklich Tausende. Also die Scheiben ist zerbrochen beim...
Okay, dann haben wir jetzt zwei Sachen
ja, vermischt. Ja, nein, das war nachher beim Möbelhaus, das stimmt schon. Also das waren so Möbelhaus mit einer Pult, Information, dort sind wir gesessen. Und die Leute haben so hindruckt, dass das, der ganze Kubus, der dort war, sich verschoben hat. Und da waren ja oben nachher noch so Reklamen aus Plexiglas. Und auf einmal sind die runtergeflogen. Und die Leute sind dort gestanden und vorher sind die Plexiglas... Das hat abgebrochen werden müssen. Ne? In der Diskothek selber ist auch drunter und drüber, die haben nie damit gerechnet, da sind ja hunderte Leute noch nicht in die Diskothek reingekommen, die eh schon überfüllt war. Und wir haben auch viel zu wenig Karten mitgehabt. Und ganz ehrlich, ich habe mir zuerst gedacht, in einer Diskothek, da sind die Mädels, die Buben sind oder die Freunde sind nachher heiß, irgendwie angefressen. Weil du halt, aber das war dort damals total positiv besetzt, da hat es keine Aggressionen gegeben oder sonst was.
Apropos Mädels, magst du vielleicht zum Thema Frauenangebote auch was sagen? Oder wie war es um die bestellt damals?
Die Thematik war, dass ich halt immer wieder auch Fanpost bekommen habe zum Thema, wir haben jetzt eine Polterfeier und wir möchten gerne einen Slip unterschrieben haben. Und solche Sachen.
Bist du diesen Wünschen nachgekommen?
Naja, ist ja nicht so schlecht, es war eine Frische.
Nein, um Gottes
Willen. Es war eine Frische.
Ne? nicht unterstellen. Also so geschäftstüchtig warst du schon.
Ich hab dafür kein Geld gekriegt, bitte. Gell?
Naja, aber geschäftstüchtig im Sinne, du hast ja deinen Verein auch vermarkten müssen. Oder die Marke Otto Konrad auch vermarkten.
Ja, ich habe nur violette Slips unterschrieben, richtig.
Sehr anständig.
Nein, also ich sage einmal so, es war zu heute...
Ihr habt euch mehr leisten können.
Das Problem, sagen wir so, das Problem war damals, Problem und Anführungszeichen, es hat noch kein Handy mit Fotoqualität gegeben, Fotoapparate hat auch noch keiner mitgehabt. Und dort, wo wir hingegangen sind, dort haben wir die Chefleute selber mehr oder weniger gesagt, pass auf, heute kommen die wieder, wenn da nur einmal was nach außen trinkt, seid ihr als Gast eliminiert. Und jetzt klingt es, aber um Gottes Willen, was haben die dort da? Nein, wir haben dort keine Orgien gefeiert. Wir haben einfach nur diesen Stress, den man jetzt da beim Spiel hat, einfach auch ausleben können. Indem, dass wir was getrunken haben, dass wir einen Spaß gehabt haben. Es war ein Blödsinn jetzt zu sagen, ja, Frauen, das war ein reines Männernlokal. Das war, glaube ich, noch schlimmer. Nein, das hat es alles gegeben in verschiedenster Ausprägung, aber das soll jeder selber sagen, was er sagen möchte. Das ist schon so lange her und
ist verjährt.
Ist verjährt und es ist ja jetzt nichts anderes. Wenn heute irgendein bekannter Spieler irgendwo hinkommt, es ist zwar anders, aber trotzdem wissen wir, dass Erfolg und Geld erotisch machen.
Ne? Und schier war sie auch nicht damals. Das muss man der Höflichkeit
aber auch dazu sagen. Das war eigentlich jetzt der Link für dich.
Ich habe deine Flanke verwehrt.
Genau, ja.
Ins leere Tor. So, ich habe das schon verstanden. So, und ein bisschen die Zeit davon. Wenn es recht ist, picke ich mir jetzt noch zwei Sachen aus dem Jahr 94 heraus. Ja. Also der Ordnung halber erklären wir natürlich, dass die Salzburger Austria damals Meister geworden ist. Dass das UEFA Cup-Finale, Marquinho hat wahrscheinlich heute noch schlaflose Nächte wegen
des Doppelstangenschusses.
Verloren gegangen ist. Einen Satz zum UEFA Cup
Finale? Ja, ich habe nachher gesagt, Herrschaften, wenn wir dort auch noch gewonnen hätten, wenn der Stangenschuss einig oder anderer Ball eingegangen wäre, hätten wir nochmal fairerweise mit Fairplay den Ball rausnehmen müssen, vor die Linie hinlegen müssen und gesagt, jetzt gibt es nichts mehr.
Weil,
bis wir so weit gekommen sind, mit all unserem Einsatz und fehlender Qualität im Nachhinein, wir haben viel Glück gehabt. Wir haben uns das Glück erkämpft und wir haben es auch zurecht bekommen. Das muss man, so ehrlich muss man schon sein, weil wir waren ja öfters weg, wie dass wir weiterkommen waren. Ne? Und herrlich am Bewerb fertig spielen. Auch wenn du nur Zweiter wirst, heißt nicht, dass ich zufrieden bin, hätten auch gern gewonnen. Aber unverschämt im Leben darf man, sollte man nicht sein.
Das wäre jetzt fast schon ein schönes Schlusswort. Aber es gibt halt noch so viel Berichtenswertes aus der Karriere des Otto Konrad. Zum Beispiel, ich hoffe, ich habe richtig recherchiert, ich glaube, ich habe es sogar aufgeschrieben, den, wo habe ich es denn stehen, 28. September 1994 zur Vorgeschichte. Salzburg wird also Meister, qualifiziert sich für die Champions League, bekommt jetzt mit Ajax Amsterdam, AEK Athen und eben AC Milan, jetzt auch nicht die allerschlechtesten Gegner zugelost. Und es kommt zum Auswärtsspiel im Stadio Merza oder San Siro Stadion. Ja, ja. Und Otto Konrad wird wieder einmal, diesmal sehr ungewollt und wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft, Hauptdarsteller. Auch die Geschichte hast du schon tausendmal erzählt. Vielleicht eine Anekdote dazu, die noch nicht alle kennen. Was hat Heinz Brüller mit dieser Geschichte zu tun?
Naja, nachdem das passiert ist, bin in die Kabine.
Also wir sprechen vom Flaschenwurf.
Vom Flaschenwurf, ja.
Wie die Flasche getroffen wurde.
Straf verifiziert. Hab dann auch weitergespielt, Halbzeit, und hab Schädelweh gehabt. Es ist immer schlimmer geworden. Dann das zweite Tor gekriegt und gesagt, jetzt hat es keinen Sinn mehr. Bin ausgetauscht worden in die Kabine. Arzt Arthur Trost und der Kurt Bittermann waren dabei. Und es ist alles hermetisch abgeriegelt gewesen, schon im Stadion. Karabiniere vorn gestanden. Und bin dann ins Krankenhaus gekommen. Da gibt es eine unglaublich schöne Aufnahme, also vom italienischen Fernsehen, wo ich halt auf der Bahre, nein, nicht Bahre, trage. Gestorben bin ich noch nicht.
Gerade noch.
Also dort bei den ganzen Karabinieri vorbei, ins Rettungsauto, ins Krankenhaus. Dort auch schon Polizei, alles, Fotografen. Also das kann man sich für heute da nicht vorstellen. Und dann bin ich untersucht worden, da war nur der Arthur Trost mit, unser Teamarzt. Und dann hat er wieder zur Mannschaft zurück müssen. Ich bin versorgt, liege am Zimmer, natürlich Einzelzimmer. Natürlich Carabinieri vorm Zimmer. Ja, nicht, dass ich nicht aussehen darf, weil ich habe nicht aufstehen dürfen, sondern dass keiner reingekommen ist. Und dann liege ich dort und dann ist mir natürlich viel durch den Schädel gegangen. Hat der Schiedsrichter den Flaschenwurf gesehen. Berlusconi als Präsident hat ein bisschen eine Macht da unten. Wie wird man mit dem Thema umgehen? Was wirft man mir vor? Glaubt man mir? Und so weiter und so fort. Also das war schon eine keine lustige Nacht. Und währenddessen ich so denke, auf einmal geht die Tür auf, steht der Heinz Brüller vor mir. Sag ich, Heinz, was machst denn du da? Wie bist denn du da reingekommen? Da ist niemand, meine Frau, niemand reingekommen. Sagt er, ja, weißt du, vor 1999, was sie waren, Ronnie Peterson, seinen Grand Prix verletzt wurde, ist er dann in dieses Krankenhaus. Und diesen Primat, den kenne ich sehr gut und so weiter und so fort. Und den hat er angerufen, dass er nachher dort eine hat dürfen von mir.
Da sind die Kopfschmerzen gleich nochmal stärker geworden.
Aber er hat mir einen Tipp, also ich habe nachher gesagt, sag ich, du Heinz, für mich stellt sich nur die Frage, hat der Schiedsrichter das gesehen? Und dann hat der Heinz zu mir gesagt, ja, er hat das im Spielbericht vermerkt, dass er gesehen hat, dass ich von einer Flasche getroffen wurde. Ich habe keine Videoaufzeichnung. Man sieht sie in der Videoaufzeichnung, sieht man es ja ganz klar. Aber solche Sachen, du weißt ja nicht, was rauskommt. Ne? Das war die Geschichte. Auf einmal steht der drinnen und hat mir, ich muss ehrlich sagen, der hat mir noch ein bisschen zu einem halbwegs ruhigen Schlaf verholfen. Aber es ist schon schlimm, wenn das auf einer Seite dort passiert und du liegst dort und hast nichts. Kein Telefon, kein Fernsehen, wo du mit irgendjemandem kommunizieren kannst. Und nächsten Tag in der Früh steht der Arthur Trost wieder da, du, wir holen dich jetzt ab, weil die Mannschaft ist ja heimgeflogen. Aber mit dir fliegen wir jetzt nicht mit dem Flieger, sondern mit der Air-Ambulanz. Das habe ich schon alles organisiert, weil du musst ja liegen und was weiß ich alles. Dann habe ich den Arthur gesagt, Arthur, jetzt nicht besser. Ich habe da Ballen, ja, okay. Aber ich kann ja gehen. Und gesagt, nein, die haben mich nicht rausgehen lassen. Mit dem Rollstuhl haben sie mich rausgeführt, bis zum Taxi, glaube ich. Dort habe ich noch einsteigen dürfen. Und dann bin ich halt mit der Ambulanz, weil wenn irgendwas passieren sollte, muss ich dementsprechend versorgt sein. Ne?
Also Otto Konrad und seine Kopf- oder Gesichtsverletzungen. Ich will ja nicht in Wunden wühlen, aber auch die nächste Anekdote, du weißt natürlich, was kommt, hat in irgendeiner Form mit Schmerzen zu tun, wenngleich ihr vorausgegangen ein weiterer Heldenakt des Otto Konrad gegangen ist. Ich spreche vom, auch das habe ich mal aufgeschrieben. Jetzt finde ich es natürlich auf die Schnelle. Ich glaube, es war Oktober 94.
Ah.
Und das Kopfballtor des Otto Baric beim FC Linz. Flanke oder Freistoß Kotzi?
Ich darf korrigieren, nicht der Otto Baric hat das Tor geschossen, sondern
der Otto Konrad.
Ich bin ein sehr aufmerksamer Zuhörer.
1:0 für dich. Normalerweise müsst ihr jetzt ins Phrasen- oder Fehlerschwein einzahlen. Also, Otto Konrad, wie hast du das
wie war
Tor
das?
Zum 1:1 gekämpft?
Die Geschichte, wir haben auch wieder um die Meisterschaft logischerweise gespielt und es war halt erst Herbst, aber wir waren schon ganz gut drauf. Wir gegen Stahl Linz und sind halt 1:0 hinten und kurz vor Schluss haben wir halt eine Ecke und der Heimo schreibt nachher noch einen Eckball. Ist er mitführig gekommen. Ne? Naja, im Training haben wir das öfters gemacht, Flanken, Kopf, und da war ich nicht so schlecht. Ne? Das hat er vielleicht noch auch mit meiner frühen Jugend noch zu tun gehabt. Also im Training haben wir das öfters gemacht. Ne? Und dann bin ich halt mit Vierer gerannt, dann ist der Corner, der Coach, der Domislav hat ihn geschossen, irgendwo hin, und ich bin nach dem einen Sprint sofort den Sprint wieder zurück. Ne? Und kurz drauf, also aus dem Spielverlauf, ist dann ein Freistoß gewesen, so 25 Meter halb links, und der Heimer schreit wieder so Vierer rennen. Also ich habe innerhalb von, ich glaube, 2 Minuten habe ich dort 3 80er hinlegen müssen. Und dann der Domislav tritt den Freistoß und ich laufe rein und dann denke ich mir, ich bin zu weit vorn, bleib halt stehen und der Ball kommt und denke mir, jetzt musst du irgendwie schauen, dass der Ball Richtung Tor geht oder dass er vorn reinfällt, damit ich gleich wieder zurückrennen kann. Das waren wirklich meine ersten Gedanken. Und wie der Ball halt kommt und ich halt aufhöre und ich wollte den Ball eigentlich am liebsten irgendwo in Korn oder sonst irgendwo hin, damit ich wieder zurück kann. Und dann triff ich den Ball, hab das nicht gesehen, wo er hingeht. Und gleichzeitig war der Gschneidner, hat er geheißen, vom Stahl Linz, will auch den Ball wegköpfeln. Er kommt mit dem Kopf von unten auf, ich von oben ab und wir clashen voll mit den Augen. Also er hat mich da genau beim Auge getroffen. Und das war ein richtiger Bumser. Und das Erste, was ich mir aufgekriegt habe, das war 2 Tage, glaube ich, vor dem Spiel gegen Ajax Amsterdam auswärts. Oder 3 Tage, 3 oder 4 Tage vorher. Und greife mit die Handschuhe auf und greife mir das auf das da oben. Und macht leck, es ist alles hin. Ich habe da Stirnbruch, alles mehr, weil die Handschuhe so wach waren. Ne? Und greife einfach auf. Und dann liege ich dort halt noch und alle drauf auf mich. Und ehrlich, da war der Schmerz viel höher, weil normalerweise vergisst man den Schmerz. Ne? Ich habe sie nicht runtergebracht, die Spieler. Ne? Und dann kommt der Schiedsrichter noch, mit dem ich erst vor 3 Monaten jetzt einmal telefoniert habe, zufällig, weil ein Freund von mir den getroffen hat und angegriffen hat. Und der hat gedacht, ich mache einen Schmäh zuerst auch. Ne? Und man hat ja so nichts gesehen. Es war nachher nur halt ein riesen blaues Auge habe ich gehabt. Und dann hat er gesagt, Herr Konrad, kommen Sie, ich lasse ihn nur mal anstoßen, dann ist die Partie eh schon aus. Und das war halt nachher die Geschichte, dass ich nachher am nächsten Tag komme zum Training, ne? Dann schauen sie mir alle an, die haben alle geglaubt, die haben mir das Auge geschminkt. Das war wirklich so, also wenn du da schminkst, sagst du, es ist schlecht geschminkt, aber es war tiefblau und es war es mir wert.
Das kann ich mir vorstellen, also das 1:1. So, jetzt überspringen wir vielleicht ein paar Stationen und kommen wir noch kurz auf deine Auslandsstation zu sprechen. Also Salzburg wird 94 Meister, Salzburg wird 95 Meister und Otto Konrad wechselt dann zu Real Saragossa. Wie das und warum und wie hast du das Spanien-Abenteuer an sich als Gesamtes abgespeichert?
Großer Überbegriff Spanien, eine unglaublich schöne Erfahrung. Wenn man mal über Fußball sprechen möchte, sollte man von der Reihenfolge her meiner Meinung nach Spanien, England, Deutschland und dann vielleicht irgendwann einmal Frankreich, Italien. Dort wird Fußball anders gelebt. Ich habe mich umstellen müssen. Wobei, sagen wir es, mein Pech in Spanien war, das Glück, was ich in Salzburg oder in Österreich gehabt habe, dass ich eigentlich von schweren Verletzungen verschont bin. Ich habe in Spanien in eineinhalb Jahren drei Operationen gehabt. Ich habe mir den Daumen ausgehegelt. Ich habe eine 24-Naht-Rissquetschwunde am Unterschenkel mir zugezogen. Ich habe der Knallkörper, der explodiert ist, in Bilbao, wo ich dann zwei Wochen ausgefallen bin, weil ich Soundsplitter oder irgendwelche Pulversplitter im Auge gehabt habe. Also da ist sehr viel zusammengekommen. Habe aber doch trotzdem relativ viele Spiele in Spanien machen können, vor allem gegen Real Madrid. Ronaldo, Elfmeter.
Der richtige Ronaldo.
Der richtige, Ronaldo, Madrid zweimal, also das waren halt Spiele, wo ich sage, das musst du erlebt haben, wenn du vor in Barcelona für 114.000 Leute rausgehst oder bei 105.000, bevor es noch umgebaut worden ist in Madrid. Und dann stellst du das kleine Atelier und da denkst du, leck, was musst du richtig gemacht haben, dass du nur da unten stehen darfst. Also solche Gedanken sind da durchgegangen. Ein Hauptgrund war, dass ich wieder nach Österreich zurückgekommen bin. Da habe ich einfach wirtschaftlich rauf müssen mit den Firmen. Also ich habe ein relativ großes Unternehmen gehabt. Davon ist eins, das war ein bisschen unglücklich, die Übernahme. Und da habe ich einfach zu viele Fragen entstanden, wo ich gesagt habe, erstens, ich kann mich ja nicht konzentrieren auf den Fußball. Ich werde in Österreich gebraucht, das war eigentlich der Hauptgrund. Und ja, auf der anderen Seite die Verletzungen, auf der anderen Seite die Rückkehr nach Österreich. Heute betrachtet war es der einzig richtige Schritt, darum habe ich das nicht sehr gut in den Griff bekommen. Aber die Zeit in Spanien unten, die möchte ich nicht missen. Das war einfach wunderschön.
Ist es dir recht, wenn wir damit zumindest einen Strich unter deine Clubkarriere machen? Weil es gäbe danach natürlich auch noch einige Stationen, die wir abhandeln können, aber schon langsam müssen wir noch auf die Uhr schauen. Ich mag dich zum Abschluss noch auf deine Nationalteam-Karriere ansprechen, die wie befriedigend in der Retrospektive für dich ausfällt.
Naja, sportlich kann es nicht befriedigend, persönlich sportlich kann es nicht befriedigend sein, weil wir zu dem Zeitpunkt, im Gegensatz, ich sag zu heute, wo das Nationalteam doch international ganz gut dasteht, ja, wie ich sage, so wenn man jetzt da Nordirland, Rumänien, man gewinnt und kritisiert, dass man die Art und Weise, wie man gewonnen hat, das war damals schon ganz was anderes. Wir internationalen Fußball, außer jetzt Salzburg davor und danach, war ja relativ eine dürftige Zeit, vor allem davor. Und in der Zeit, man muss ganz ehrlich sagen, hat Österreich Torleute gehabt, wo es vollkommen wurscht gewesen wäre. Du hättest in einen Hut reinhauen können, du ziehst raus und du hättest den richtigen gehabt.
Genau so formuliert sich Herbert Prohaska immer, ich hätte würfeln können
um ja, die Ansatzposition. Ja, da war Klaus Lindenberger, da war Franz Wolfer, da war Michael Konzel, da war Wolfgang Knaller. Und dann war ich noch. Und die Dichte der damaligen, jetzt muss man sagen, jetzt muss mich mit einbeziehen von Klasse-Torhütern mit internationaler Erfahrung, die war halt schon extrem. Und es sei dem jeweiligen Teamchef dann zugestanden, sich dafür zu entscheiden, wem er wohin mitnimmt, so wie er glaubt. Für mich war schön, dass ich in Italien dabei sein können habe. Da war ich noch bei Sturm Graz als dritter Tormann. Das sind halt Erlebnisse. 1990, ja. Das waren halt Zeiten. Schön, dass ich sowas erleben habe dürfen. Also, aber das Nationalteam war eine Hassliebe, sagen wir so. Ich bin immer gefreut. Aber es hat dann den Moment gegeben, wie ich nach Spanien, also kurz bevor ich nach Spanien runter bin, wo ich gespielt habe, jetzt sage ich mal, nicht glücklich agiert habe, das war in Lettland, und beim nächsten Spiel nicht einmal auf Abruf war. Und dann habe ich den Heinz Ballmeier angerufen und gesagt, du, bitte ohne Stress, ohne irgendwie jetzt da, aber bitte berücksichtigt es mich für das Nationalteam nicht mehr. Und ich habe es auch erklärt, warum. Weil ich identifiziere mich einfach zu viel und ich ärgere mich vielleicht auch über mich selbst einfach zu viel, dass ich merke, das schadet meiner Karriere oder meiner Qualität. Also wenn ich mich über etwas ärgern muss, weil ich was nicht geschafft habe und ich kann das ausblenden oder ich kann das weglegen, dann ist das Thema vom Tisch. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, bitteschön, nichts mehr einberufen. Einberufung. Und ich glaube, es war für vielen insofern sehr recht, weil halt aus dem Topf noch aus dem Hut dann immer fünf drinnen gelegen sind, dann waren dann mal vier, also die Chance war
gewesen. Na, immerhin. Ne?
Und für einen Teamchef war es wurscht.
Ein Pragmatiker. Also, ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen, als ich gesagt habe, der Mann hat wirklich viel erlebt und weiß viel zu erzählen. Dabei haben wir jetzt noch nicht einmal über den Entertainer Otto Konrad gesprochen und über den Politiker Otto Konrad. Sie sehen, der ist ja sehr facettenreich. Vielleicht machen wir dazu einmal ein eigenes
Interview. Würde mich sehr freuen. Gibt es einige, wirklich, da sind noch die lustigeren Sachen dabei.
Also, gibst du uns das Wort, wir sind sicher wieder in Salzburg.
Meine Nummer hat
eine eigene Geschichte. Sie sind Zeuge, ja? Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal dann wieder mit dabei sind bei Part 2 mit Otto Konrad. Für heute vielen Dank, Otto. War sehr spannend mit dir.
Danke für's Zuschauen. Tschüss.